Einen schönen guten Morgen wünsche ich Ihnen. Ich freue mich, Sie heute zur ersten richtigen inhaltlichen Veranstaltung begrüßen zu können, dieser Vorlesung, die heute unter dem Thema steht, was ist guter Unterricht, Ziele und Modelle von Unterricht. Das war schon die gute Nachricht, die schlechte Nachricht. Das ist wirklich trockener Stoff. Ja, also es kommt sehr darauf an, dass Sie sich jetzt an eine ganze Menge neuer Termini bemühen, sich auch zu verständlich zu machen, kreuzen Sie alles an in Ihren Folien, was Sie nicht verstanden haben, zum Nachschlagen, gerade an Begrifflichkeit, weil das ist jetzt ein wichtiger Punkt. Diese Begrifflichkeiten werden Sie, so Sie denn den Lehramtsberuf zukünftig ausüben werden, ein Leben lang verfolgen. Und es ist sehr wichtig, dass man möglichst früh genau versteht, was Ausdrücke bezeichnen, weil ansonsten ist das alles Gelaber. Und davon gibt es ziemlich viel. Wenn man über Kompetenzen spricht, hey, ja, das ist doch das, was wir früher das nannten, und Bildungsstandards ist irgendwie so wie Lehrplan, alles Quatsch. Das sind alles sehr verschiedene Dinge, über die wir heute sprechen. Ich bemühe mich, das auseinander zu frickeln für Sie. Ich bemühe mich auch darum, mit Ihnen zusammen dann gerne im Nachgang über OLAT auch Nachfragen zu stellen, wenn Sie sich wirklich unsicher sind. Das meiste finden Sie aber sehr schön auch in unseren Ressourcen oder im Internet, beziehungsweise eignet sich dann auch natürlich für Glossare, die Sie eigenständig anlegen können. Ich würde Ihnen so etwas dringend anraten, wenn Sie eine Aufgabe für die, die von Ihnen beispielsweise das Lerntagebuch benutzen, Begriffsklarheit. Das ist die Aufgabe dieser Veranstaltung, zu verstehen, worüber spricht dieser Mann da vorne. Ja, was meint er mit diesen Begriffen? Die klingen alle teilweise sehr verwaltungsdeutsch, um es mal so zu sagen. Aber ich bemühe mich, Ihnen auch klarzumachen, warum, was inhaltliche Unterschiede sind. Das ist nicht irgendwie alles nur so ein Überbau, der Ihr Leben nicht tangieren wird, sondern hat teilweise sehr konkrete Auswirkungen auf Ihren Beruf. Zunächst aber noch ganz kurz zwei jetzt formale Ansagen. Das eine ist eine Kleinigkeit, nur dass Sie es heute schon wissen, die Klausur findet in H6 statt, nicht in H5. Ich mag Ihnen das gar nicht alles erklären. Ist dasselbe in grün. Details kommen im nächsten Jahr, im Januar dazu. Nur, dass Sie es wissen, selbe Datum, selbe Zeit und alles wird morgens sein, es wird verteilt sein in zwei Gruppen und so weiter, findet aber definitiv hier in diesem Gebäude statt, nur halt in einem anderen Hörsaal. Das Zweite, ich wurde gerade eben angesprochen, Information zu geben, dass diese Woche die Anmeldungen für die schulpraktischen Studien sind. Fragen Sie mich bitte nicht, wie es läuft und sonst was, ich sollte nur diesen Satz sagen. Das habe ich hiermit getan. Ja, weil ich nicht weiß, wie die Anmeldung dort läuft. Es ist ein Reminder und für diejenigen, die sich angesprochen fühlen, sollten jetzt unbedingt auf Informationssuche gehen. Die Woche ist schon halb rum. Ja, das als kleiner Hinweis. So, jetzt geht's wirklich los. Also, was erwartet Sie heute? Wahrscheinlich werde ich das gar nicht alles packen heute. Heute erwartet Sie formal wieder der Aufbau. Ich werde so bis kurz vor 11:30 einen Input liefern. Dann gibt es eine kleine Zwischenaufgabe, respektive Gelegenheit für Sie zu fragen. Die früher gehen müssen zum Riedberg oder sonst wohin, sollten so dann um 11:45 die Pause abwarten. Das schaffen Sie dann locker bis um 12 zum Riedberg hin mit der U-Bahn. Ja, und dann in der letzten Viertelstunde werden noch so ein paar inhaltliche Angaben gemacht. Das können die anderen dann ja per Aufzeichnung, was ja wunderbar klappt, nachvollziehen. Inhaltlich geht es jetzt darum, was ist guter Unterricht? Was verstehen wir darunter heute per Definitionen? Wir sagen nicht, dass das, ich Ihnen jetzt sagen werde, so, das machen Sie jetzt zukünftig nach Kochrezept A, B, C, D und fertig ist das. Leider ist es nicht so einfach. Ihr Studium wäre dann erheblich kürzer. Aber es wird Ihnen aufgezeigt, nach welcher Methodik denn heute Unterricht geplant wird, verstanden wird seitens Ministerialer versus Personen, die in der Schule dann das auch ausführen müssen. Dazu muss man verstehen, welche Ziele Unterricht folgen soll, ja, welche Typen von Zielen es gibt, was ein Unterschied ist zwischen einem Lehrplan und einem Curriculum, was Kompetenz bedeutet, was Bildungsstandards sind und wozu diese existieren. Und wie werden die Ziele dann erreicht, ist die natürlich logisch nachfolgende Frage. Was ist effektiver Unterricht? Dazu werde ich Ihnen ein sehr komplexes Modell vorstellen, dass, wenn Sie dieses verstanden haben, haben Sie im Großen und Ganzen verstanden, wie Unterrichtsplanung aus heutiger Sicht laufen sollte. Was ist guter Unterricht? Das ist etwas, das ist nicht zeitstabil. Es gibt immer wieder, und das wird auch in Ihrem Berufsleben sein, das, was ich Ihnen heute erzähle als guter Unterricht, wird nicht Ihr ganzes Berufsleben durchhalten. Sprich, dort wird es Wandel geben, immer wieder, und die Zyklen werden kürzer. Während beispielsweise noch, sagen wir mal, vor rund 100 Jahren, guter Unterricht war, eine möglichst hohe Disziplin in der Klasse zu halten? Ist heute guter Unterricht einer, der Vor- und Nachbereitung hat, der sich daran orientiert, was als Outcome, als im Ergebnis in den Köpfen, Fähigkeiten, Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler entsteht? Sie werden heute nicht mehr daran gemessen, ob Disziplin, Gehorsam oder ob Sie ein Thema sauber durchbesprochen haben, sondern Sie werden daran gemessen, ob Sie genügend Lerngelegenheiten geschaffen haben, möglichst viele Lernende in Ihrem Verantwortungsbereich zu dem gewünschten Ergebnis des Lernprozesses geführt zu haben. Das ist was ganz anderes wie die Nummer, die ich gerade hier mache, beispielsweise. Ich stehe hier und habe, ich habe einen Auftrag, Ihnen diesen und jenen Inhalt zu vermitteln. Wie das gelingt, darum kümmert sich formal im Moment, weil wir hier noch nach Lehrplänen arbeiten, keiner. Aber der springende Punkt, den ich erreichen möchte, der liegt deswegen nicht in dieser Veranstaltung, sondern in der vielfältigen Schaffung der Lerngelegenheiten in OLAT, wo Sie selbst studieren sollen. Weil das Wichtigste ist, ich bin der empirischen Wissens- und festen Überzeugung, dass das Zuhören hier vielleicht so ein erstes thematisches Interesse anregt. Aber zum Lernerfolg, also dem Ergebnis, trägt Ihre eigene aktiv verbrachte Zeit mit den Materialien, die wir bereitstellen, wesentlich mehr zur Verfügung, als egal wie schön ich diesen Vortrag hier halte. Früher ging es nur darum, irgendwie zu sagen, ja, Vortrag ist gehalten, Sie sind quasi exponiert gewesen, so wie radioaktive Strahlung von Dozenteninformationen und das war's. Der Rest haben wir hier nichts mehr mit zu tun. Das ist dann Privatsache. Das ist heute anders. Heute geht es darum, für Sie Lehrveranstaltungen im Präsenzmodus zu nutzen und in diesem Setting kann man es nur sinnvoll nutzen, um Sie zu motivieren, eigenständige Lernaktivitäten aufzunehmen. Das Sinnvollste, was Sie zum Thema Lernaktivitäten hier machen können, ist auf den Folien, die Sie meistens haben, Annotationen darüber zu machen, was muss ich nachlesen, was habe ich verstanden, was habe ich überhaupt nicht verstanden, quasi so ein Monitoring des eigenen Wissens zu schaffen. Das ist das. Macht nichts. Das ist das, worauf es ankommt und worauf auch Sie zukünftig gemessen werden. Und wie funktioniert das jetzt? Es funktioniert, komm Folie, indem Sie erstmal verstehen, dass es verschiedene Perspektiven gibt, auf die, mit denen Unterricht betrachtet wird. Es gibt die Perspektive der Lernforschung darauf. Das ist das, was pädagogische Psychologen, so wie ich, in erster machen. Hier geht es darum, Lernsituationen, und zwar nicht nur den aktiven Präsenzunterricht zu betrachten, sondern zu schauen, wie so das Gesamtangebot aus Büchern, die die Schülerinnen und Schüler haben, aus Elternhäusern, die sie haben, die sie verschieden unterstützen, aus Lehrpersonen, die ganz verschieden agieren, aus zusätzlichen informellen Unterrichtsmaterialien, Internet beispielsweise, all diese Dinge, wie sie in ihrer Verschiedenartigkeit zusammenwirken, das sind Aufgaben und Fragestellungen, die in der Lehr-Lern-Forschung untersucht werden, vor allen Dingen gerne in den sogenannten quantitativen Großstudien, im sogenannten Large Scale Assessment, also in der Untersuchung à la PISA, die ist die bekannteste, die aber jetzt eigentlich schon von der Vorschule bis zur Bahre im Prinzip lebenslang begleitet werden. Das Ganze nennt man dann dieses Verfahren Bildungsmonitoring. Wir schauen uns an, wozu Bildung führt. In der allgemeinen Didaktik, das ist eher ein Gebiet, das in der Erziehungswissenschaft angesiedelt ist, speziell in der Lehrerbildung, geht es in erster Linie um Theorie und Praxis der Unterrichtsgestaltung. Dort erfahren Sie dann viele Maßnahmen, wie Sie Ihren Unterricht mit bestimmten Inhalten grundsätzlich aufbauen können. Meistens werden Modelle beschrieben da drin. Es geht hier also um die Setzung abstrakter Modelle in Ihrem Verständnis. Die sind also Handwerkszeuge, Mind-Tools dann in dem Fall genannt, die Ihnen helfen, grundsätzlich Unterricht zu planen. Das konkrete Unterrichtsgeschehen. Das findet hier sehr viel weniger statt. Die Fachdidaktik liefert jetzt noch die Auseinandersetzung zwischen dem konkreten Inhalt eines Faches und den einzelnen Maßnahmen, die Sie idealerweise aus der allgemeinen Didaktik lernen soll. So ist die Logik der verschiedenen beteiligten wissenschaftlichen Zugänge zum Thema Unterrichten. Ja, so versucht man jetzt Desiderat zu schaffen. Jetzt verstehen Sie aber auch wahrscheinlich leicht, dass Sie nicht alles wie aus einem Guss hören. Es kommt sehr auf die Perspektive an, also der Hintergrund, die Person hat, die beispielsweise hier lehrt, und auch Lehrmaterialien empfiehlt, warum sie manche Empfehlungen gibt, denen andere widersprechen. Beispiel. Sie werden, wenn Sie ein stark werteorientierter Mensch sind, vielleicht hier dann auch in der allgemeinen Didaktik Lehrende treffen, die sehr humanistisch orientiert sind. Aber nicht alles, was unter humanistisch orientiertem Unterricht läuft, erweist sich empirisch als erfolgreich. Folglich wird es einerseits Empfehlungen geben, die auf Normen, also auf wie soll die Welt sein, beruhen, und andererseits, vor allen Dingen hier aus dieser Ecke, Empfehlungen geben, was hat sich empirisch als günstig erwiesen, sprich aufgrund von Daten, ohne moralische Wertung. Da drüben müssen Sie hin, da wird gewunken. Ohne moralische Wertung. Und das sind natürlich unterschiedliche Empfehlungen. Es obliegt Ihnen und Ihrer Verantwortlichkeit als erwachsene, hier studierende Person, sich angemessen zu allokieren und zu entscheiden. Warum ich darauf eingehe, ist nicht der Schikane halber, sondern die Sache ist, Sie können sich vorstellen, wer das möchte, ich möchte Sie einladen, können immer ein, zwei Leute hier vorne mal so eine Runde, anderthalb Stunden mal hier vorne sich das angucken. Das ist schon eine ziemlich adrenalingeladene Situation, vor mehreren hundert Menschen zu stehen und etwas gedanklich recht Kompliziertes, was ich auch nicht morgens um vier mal so eben im Schlaf erzähle, sondern worauf man sich vorbereiten muss in seriöser Weise. Und dann ist natürlich jede Ablenkung immer eine kognitive Belastung, da kommen wir noch zu, Gedächtnispsychologie, die sie ablenkt von ihrem Duktus. Das ist der ganze Hintergrund, warum ich versuche, mit so einer kleinen pädagogischen Maßnahme, die nicht allzu unfreundlich wirken soll, darauf Einfluss zu nehmen, dass ich relativ in der Spur bleibe. Das ist der ganze Hintergrund, damit Sie verstehen, warum ich das mache. So, zurück zum eigentlichen thematischen Faden. Irgendwie scheint heute der Rechner besonders langsam zu reagieren. Ich weiß nicht, woran das liegt. So. Es gibt beim Unterrichten natürlich verschiedene Arten von Zielen, den Unterricht verfolgen kann. Somit haben Sie schon ein erstes Problem. Sie werden nicht alle Ziele von Unterricht in optimaler Weise umsetzen können. Es hängt immer sehr stark von der jeweiligen Situation ab. Sprich, in welcher Phase des Schuljahres befinden wir uns? Geht es darum, Versetzungsentscheidungen zu treffen? Geht es darum, Leistungsurteile abzugeben? Geht es darum, einfach, dass unsere Schule ihr Curriculum in verabredeter Weise durchführt? Dementsprechend gibt es also unterschiedliche Zielkategorien, nach denen Unterricht sich orientieren muss. Also individuelle Ziele, die Sie beispielsweise als Lehrperson setzen, die Schülerinnen und Schüler haben, die sehr verschieden sein können. Kollektive Ziele, dass Sie beispielsweise sagen, mein Streben ist es, dass möglichst alle in meinem Verantwortungsbereich die Mindestleistung, die zur Versetzung nötig ist, erreichen. Es gibt fachwissenschaftliche Ziele, welche Kompetenzen, die Schülerinnen und Schüler erwerben, sind zukunftsfähig. Schlichte Frage, ist das Auswendiglernen eines Gedichtes eine zukunftsfähig wichtige Leistung? Das kann man sehr, sehr verschieden beantworten. Macht es Sinn, die Schüler Schillers Glocke auswendig zu lernen? Wenn dann zum Schluss, selbst bei den, wo es eigentlich ganz gut alles in allem lief, nur hängen bleibt, Loch in Erde, Guss hin, Glocke fertig, bim, bim, bim. Habe ich sonst was draus gelernt? Das sind alles Fragen, mit denen Sie sich auseinandersetzen müssen in Ihrem Fachgebiet. Ja? Welche Ansprüche haben Sie bezüglich Ihrer fachlichen Kompetenzen oder der fachübergreifenden Kompetenzen, wie zum Beispiel kollektiv miteinander arbeiten zu können, gruppenfähig zu sein? Schwierige Frage, weil man kann nicht beides gleichzeitig machen. Man muss sich meistens immer wieder entscheiden. Aber das Schöne am Unterrichten ist, es dauert ja lang. Unterrichten ist ein längsschnittlicher Prozess. Ja, Sie müssen nicht in einer Stunde alles verpacken. Besser ist es vielfach, wenn Sie klare Zielsetzungen für Ihre Einheit haben und das lieber weniger Ziele dafür gut realisiert, als viele Ziele, die alle sich dann teilweise sogar widersprechend und schwach miteinander interagieren. Es gibt auch Bereiche in der Psyche der Einzelnen, die unterschiedlich adressiert werden. Vielfach war es so, dass Sie noch Unterricht erlebt haben in der Schule, in dem es um kognitive Ziele ging. Also um Ziele, wo gedankliche Strukturen über Informationen in einer gewünschten Art und Weise repräsentiert werden sollen. So, jetzt flattern wir mal diesen Satz auseinander. Was heißt das? Da vorne gab es einer, der hat gesagt, das müsst ihr wissen, und hat versucht, Ihnen das eins zu eins in den Kopf einzutrichtern. Instruktionale kognitivistische Lehre, begründet in den 80er, 90er Jahren begann erst so allmählich, beginnt da ein Wandel zu kommen, dass man nämlich sagt, nein, gedankliche Strukturen alleine sind es nicht. Gedanken sind immer verbunden auch mit emotionalen, motivationalen Zielen. Also mit der Frage aus sich heraus, wie empfinde ich das? Interessiert mich das? Hat das für mich Werte? Bedeutet es mir was? Ist da was mit verbunden, was sowieso so ist? Wenn Sie nämlich nur denken ohne Emotion, dann wäre das eine organische Fehlfunktion. Sie haben immer Emotionen und Affekte. Die Frage ist, sind die verhaltensleitend? Sind diejenigen, das ist die Hauptantriebsfeder. Sie können jetzt gut gestimmt sein, genervt durch den Regen, gelangweilt, interessiert. Es gibt viele Momentaufnahmen, wo Sie akute Affekte, manchmal sogar voll ausgebildete Emotionen ist schon qualitativ länger wirkend und manifester, je nachdem, was Ihnen vielleicht heute Morgen passiert ist oder am gestrigen Tage. Ja? Es gibt also hier Dinge, die Sie auch inzwischen mit adressieren und nicht nur ein reiner Informationsvermittlungsprozess. Wo ich das mal gelernt habe, schon in meiner Berufslaufbahn, was mich persönlich schockiert hat, war 2003 nach dem ersten großen deutschen Schulmassaker in Erfurt durch diesen Robert Steinhäuser, glaube ich, heißt, weiß ich aber nicht mehr genau, ja, wo dann des Abends in der Tagesschau man einen Mathematiklehrer stehen sah, der interviewt wurde, der dann sagte, ja, so leistungsmäßig ginge so, aber der war schon immer komisch und ein Einzelgänger und das mit dem, was nicht stimmt, das habe ich gewusst. Alter, du stellst dich in die Kamera und sagst, ich habe das jahrelang gesehen, dass der bis sie Deutsch dreht. Ja, aber Mathe habe ich ihm beigebracht. Was ist das für ein Vollversager, der nicht weiß, dass er sein Unterrichtsziel voll und ganz verfehlt hat, weil er nur auf Informationsvermittlung aus war und es ihn einen Scheiß interessiert hat, wie die Schülerinnen und Schüler ticken. Dass da einer sitzt und als lebende Zeitbombe herumläuft. Ja, und dann stellt er sich hin, ja, das habe ich gewusst. Da muss man wirklich fragen, wo ist da ein Verstehen dafür, dass Lehren mehr ist als Vermittlung von Information. Und das muss man begreifen. Sie begleiten Menschen über eine wichtige Entwicklungsphase in ihrem Leben in zentral wichtiger Position. Sie dürfen die sogar bewerten. Sie dürfen sogar entscheiden, wohin der Weg geht. Da haben Sie Einfluss drauf. Und das ist eine verantwortliche Position, bei der man auf keinen Fall emotional motivationale Ziele außen vor lassen kann. Wie kann es sein, dass Minimum 2-3% der Bevölkerung einen Schulabschluss haben, ohne lesen und schreiben zu können? Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass über Jahre, nämlich Deutschland Schulpflicht, mindestens 8, in der Regel 9, manchmal sogar 10 Jahre Leute da sitzen und keiner aus dem Lehrkörper sagt was dazu, dass der nichts aus der Grundschule mitbringt? Wie kann es sein, dass ihn die Grundschule so entlassen hat? Wissen Sie, wie es den Leuten geht? Verstehen Sie? Sie sind hier angekommen. Sie müssen verstehen, dass die soziale Distanz zwischen Ihnen und vielen Schülerinnen und Schülern, soweit sie nicht am Gymnasium unterrichten, sehr, sehr groß ist. Die werden nie Lehrkraft. In der Regel nicht. Ja? Sie haben was erreicht, was für die unerreichbar ist. Sowas ist eine soziale Kluft. Und dann gibt es Verhaltensweisen, die Sie gar nicht wahrscheinlich in der Mehrzahl überhaupt kennen. Wie es ist, die gehen ja nicht in die Kaufhäuser morgens um 11 zum Datteln mit irgendwelchen ausgestellten Geräten als Schulschwänzer, weil sie es so schön finden. Nein, die gehen, weil sie fliehen. Weil sie in eine Situation fliehen, die sie als ahnungslos, dumm, emotional, höchst belastend erleben und dann lieber den Stress mit Eltern, Aufsichtsämtern, alles in Kauf nehmen, bevor sie wieder zurück in den Unterricht müssen. Das ist doch erschreckend. Wie kann es sein, dass wir inzwischen, gerade bei heranwachsenden Mädchen, das kennen dann wieder einige von Ihnen, die vor allen Dingen im naturwissenschaftlichen Bereich gut sind, gehäufte Mobbing-Attacken inzwischen registrieren. So nach dem Motto, du verhältst dich nicht so wie wir. Ja? Du findest Mathe gut, was fällt denn dir ein? Ernsthaft, das sind aber soziale Probleme, auf die dann der Fachunterricht hier vorbereiten soll. Das müssen Sie wissen, dass es so Phänomene gibt. Sie müssen darauf eingestellt sein. Sie müssen darauf Ihren Klassenraum auch betrachten. Sie müssen mit den Leuten auch über solche Dinge sprechen. Auch das ist Teil vom Matheunterricht. Dass man über sowas redet, dass es in unserer Gesellschaft kulturelle Stereotypen gibt, die dazu führen, dass in der Mittelstufe die Leistungen von Mädchen deutlich sinken im naturwissenschaftlichen Bereich und von Jungs deutlich im sprachwissenschaftlichen Bereich. Das ist kein Phänomen, das biologisch auftritt. Das ist Quatsch. Das tritt zum Beispiel, sobald Sie geschlechtsgetrennten Unterricht machen, nicht mehr auf. Das tritt zum Beispiel in anderen Ländern überhaupt nicht auf. Die wissen gar nicht, dass Mathe oder Informatik Männerdomänen sind. Fahren Sie mal nach Südafrika, schönes Beispiel, da habe ich es gelernt. Da kommen Sie in ein Land, ja, da waren wir eingeladen in Pretoria an der dortigen UNISA, das ist so eine Art Fernuniversität, die größte der Welt, über 350.000 Studierende im Fernmodus, das hat aufgrund der sozialen Bedingungen ist das in Südafrika nötig. Da waren wir im Fachbereich Informatik eingeladen und da saßen nur Frauen. Dann haben wir drei Typen, die wir da standen, gedacht, naja, an uns wird es nicht liegen, also so egozentrisch waren wir nicht. Ja? Wieso ist das so? Und wir haben es mal recherchiert und dann begannen wir mit der dortigen Professorin, die wir für was Besonderes hielten. Das ist in Deutschland auch so. 15-20%, hier in Frankfurt Rekord in Deutschland, 25% Frauen in der Informatikstudium. Ja? Also finden sie nie in der Höhe. Und dort genau umgekehrt. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die wissen, also in derartigen Kultur ist zum Beispiel die Einstiegsgehälter in Informatik viel niedriger nach dem Studium. Auch ein typisches Kennzeichen für Frauenberufe, viel niedrigere Einstiegsgehälter. Und es ist dort zum Beispiel viel höher, dotiert Sozialwissenschaftler zu sein. Prompt sitzen da lauter Männer. Wir haben das dann weltweit in ein paar Befragungen gemacht. Wir stellen eine Reihe von Motiven fest. Beispielsweise auch in Südostasien ist es so, Anglistik, reines Männerstudium. Gehen Sie mal hier in die Anglistik. Ja, da suchen Sie die paar Männer mit der Lupe. Das ist vollkommen verschieden. Hintergrund dort ist, wer Englisch kann, hat dort sehr gute Aussicht auf einen hochdotierten internationalen Job. Das ist die Schlüsselkompetenz. Programmieren, billig compilern, das ist was, das machen Frauen dort. Ja? Arabischer Raum, da finden Sie eine 50-50-Verteilung in den meisten Staaten, wie zum Beispiel Iran, in der Informatik. Warum ist das da so? Weil man so gut Männer und Frauen getrennt arbeiten lassen kann. Rechtes Büro, linkes Büro. Da will man sehr ungern, dass Frauen zum Beispiel Medizin studieren. Da könnte es sein, dass man einen Mann anfassen muss. Das entspricht nicht den dortigen Normen so ohne weiteres, dass das als wünschenswert gesehen wird. Lieber ein Beruf, wo man schön trennen kann und ohne Körperkontakt. Ja? So funktioniert das weltweit mit der Sozialisation. Und man muss wissen, dass die Welt, so verschieden sie ist, da nun mal Ausprägungen hat, die hier auch für sie gelten. Gerade wenn sie in einer Stadt wie Frankfurt mal arbeiten wollten. Da leben sie in einer Stadt, wo mehr als die Hälfte einen sogenannten Bildungsmigrationshintergrund hat, also ein Elternteil nicht deutscher Sprache, mindestens eins hat in der Innenstadt, mehr als die Hälfte. Was bedeutet das für mich als Lehrkraft? Wissen Sie die Probleme von Multikulti-Unterricht, egal ob Sie es politisch favorisieren oder nicht? Sie unterrichten da. Wenn Sie irgendwo im Gallas unterwegs sind, haben Sie 80-90% Bildungsausländer. Menschen, die teilweise hier geboren sind, aber trotzdem unter einer anderen Muttersprache aufgewachsen sind. Mit denen müssen Sie agieren. Was bedeutet das für Sie? Das sind alles Elemente, wo Sie die Ziele Ihres Unterrichts hoffentlich das verstehen, warum ich nicht sagen kann, das, das und das ist wichtig. Es hängt von dem Kontext ab, in dem Sie agieren. Es hängt von der momentanen Situation ab, vom Schuljahr, wie alt die sind und so weiter und so weiter. Und danach müssen Sie jedes Mal Ihre Ziele neu planen. Weil es ist auch nicht so, dass im nächsten Jahr genau die gleiche Kohorte kommt. Glauben Sie mir, auch an der Hochschule, es hat sich so deutlich verändert. Sie sind durchschnittlich betrachtet so viel jünger geworden. Aus meiner Warte. Nicht nur, weil ich vor mich hin altere, sondern weil zum Beispiel G8 gekommen ist. Das macht viel aus. Ein Jahr mehr Lebenserfahrung macht sehr viel aus. Ja, und all diese Elemente müssen Sie in Ihren Zielkriterien berücksichtigen. Wenn Sie das mal so im Wandel der Zeit sehen, so war der Lehrerberuf früher tatsächlich einer, der in erster Linie ganz andere Ziele verfolgte wie heute. Man macht seit über 100 Jahren Befragungen, was sind die wichtigsten Ziele des Unterrichtens aus Ihrer Sicht? Vor über 100 Jahren hat man, als es begann, Ende des 19. Jahrhunderts, was geantwortet? Was glauben Sie, was waren die häufigst genannten Ziele von Lehrerinnen und Lehrern vor über 100 Jahren? Wer traut sich mal einen Tipp abzugeben? Also das Durcharbeiten des Lehrbuchs der Lehrinhalte. Das ist in der Tat ein wichtiges Ziel, gehört aber nicht zu den Top 5. Bitte. Sie antworten Disziplin und Hörigkeit. Disziplin und Gehorsam. Hörigkeit, wir wollen es mal nicht gleich pathologisieren. Aber Disziplin und Gehorsam waren in den Top 5 auf jeden Fall drin. Wer glaubt doch, was zu wissen, was vor über 100 Jahren ein wichtiges Ziel von Unterrichten war? Was meinen Sie genau damit? Politik war die Antwort? Sie antworten, was, dass man Systemtreue ausübt, wenn ich sie richtig interpretieren darf. Man könnte es schlichter sagen, mit dem guten alten Begriff Vaterlandsliebe. Ja, war Platz 1. zu einem Bürger. Ja, Bürgersinn gehörte auch damals, aber es war Untertan, war der Begriff zur Untertanengeist. Also, dass man tatsächlich als gehorsamer Bürger in einem System war. Was Sie heute gar nicht mehr erraten, wahrscheinlich würden wir das Spiel, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt ein bisschen abkürze, ist, was noch aus dem religiösen Bereich? Gläubigkeit war ein hohes Ziel. Ja, man wollte auch den glaubenden Menschen. Und dann kam irgendwann mal Wissen. Wissen war sehr nachgeordnet. Wenn Sie das heute machen, dieses ist noch weiter üblich in engen Zeitintervallen, dann finden Sie so Dinge wie Toleranz, Selbststeuerungsfähigkeit, solche Begriffe werden dann genannt, die einen ganz anderen Wert darstellen. Aber das ist keinesfalls universell. Das ist gerade mal jetzt der Zeitgeist. Wenn Sie nämlich in China, ist gemacht worden Ende der 90er Jahre, mal so eine Umfrage machen, was ist Platz 1? Vaterlandsliebe. Ist interessant, wenn man so mal fragt, was Lehrer glauben, was sie denn für gesellschaftliche Werte vermitteln sollen und wie verschieden die Welt daran ist und auch unsere historische Entwicklung, wie Sie hier ja dann auch grafisch sehen. Das zum Beispiel ist ein Lehrplan einer preußischen Schule im ausgehenden 19. Jahrhundert. Da war Religion, Lesen, deutsche Sprache, Schreiben, Rechnen. So lief es dann in der Elementarschule ab, Gesang und Zeichnen, bisschen Naturkunde. Da sehen Sie zum Beispiel an der Stelle so viel, jetzt mal von Stundenallokationen und so abgesehen, so viel hat sich zumindest quantitativ da nicht getan. Aber was gemacht wurde, war es in dieser Zeit Lehrpläne zu erstellen. Und die wirken sich, wie Sie gleich sehen werden, vor allen Dingen in den, wenn man die Elementarkenntnisse erreicht hat, deutlich verschieden aus. Ein Lehrplan, hier sehen Sie eine Definition davon, das erspare ich Ihnen, die vorzulesen, das können Sie gerne allein lesen. Ich konzentriere mich aufs Wichtige. Ist eine staatlich verbindliche Regelung von Lehrinhalten, die vermittelt werden sollen. Und so wird heute Unterricht nicht mehr geplant, das sei schon mal hingewiesen dazu. Diese Art spielt heute keine Rolle mehr. Wir gehen nicht mehr davon aus, was sie alles an Inhalten reinspielen. Wir fragen danach, was Schüler lernen, was rauskommt. Ja? Und das ist ein erheblicher Unterschied in der Art und Weise, wie Unterricht betrachtet wird, auch ganz konkret. In Zeiten, wo man nur Inhalte betrachtet hat, hier sehen Sie nämlich dann die Unterschiede zu heute, dann hat man halt gesetzt, je nach Zeitgeist, was wichtig war. Ich weiß nicht, ob Sie noch vertraut sind mit den Bezeichnungen für das 5., 6., 7. Schuljahr und so weiter in Gymnasien. Die waren alle ja lateinisch. Ich hoffe, die meisten haben so ein bisschen Orientierung noch, was das darstellt. Und Sie sehen hier sehr deutlich an diesem Beispiel, wie wichtig zum Beispiel Griechisch und Latein waren. Etwas, das sich dramatisch über die Zeit reduziert hat. Jetzt gibt es ja so für Bildung Berufene in den öffentlichen Medien, die sich gerne dazu äußern. Mein Lieblingsäußerer ist in dem Fall Günther Jauch. Ja, Günther Jauch vertritt ja die These, dass es ganz wichtig ist, eine humanistische Bildung zu haben, weil sie nämlich einen befähige, besser zum Beispiel romanische Sprachen zu lernen und auch ein besseres kulturelles Verständnis, insbesondere auf Basis historischer Fakten zu haben. Das ist inzwischen empirisch untersucht. Herauskommt, wer Latein lernt, Haag und Stern, Elsbeth Stern, die berühmte Bildungsforscherin, bringt keinen Vorteil, gar nichts, schadet auch nichts. Ja. Latein als erste Fremdsprache, richtig schaden tut es nichts, aber bringen tut es auch nichts. Ja, Sie haben keinen Bildungsvorteil, wenn Sie jetzt Latein und Griechisch gewählt haben, gegenüber denen, die neusprachlichen Unterricht genossen haben. Der Unterschied ist, Sie können es schlecht sprechen. Und als vor über 10 Jahren im EU-Parlament tatsächlich zugelassene Sprache einer auf Latein eine Rede hielt, gab es einen Parlamentarier, der antworten konnte. Von über 600. Also irgendwie aus meiner Sicht rein pragmatisch jetzt nicht so ein Riesenbringer. Ich möchte die angehenden Latein- und Griechisch-Lehrerinnen und Lehrer bei Ihnen nicht kränken. Hat bestimmt seinen Wert. Ja, ich selbst bin auch auf dem humanistischen Gymnasium gewesen. Und habe mir gemerkt, Gallia ist der Visa in Paterstress, aber mehr eigentlich auch jetzt nicht so richtig. Ja, also Sie müssen verstehen, dass das, was Sie hier erleben, kulturell gebunden ist und Zeit, also das sind keine gesetzten Dinge. Deswegen ist man auch davon abgerückt, weil hier man weniger danach fragt, was muss ich so als Standardbildungskanon haben, sondern mehr danach fragt, was ist sinnvoll zum zukünftigen Überleben. Und das ist heute, was soll Unterricht leisten? Er soll Sie fähig machen, in einer digitalisierten, globalisierten Wissensgesellschaft mit einem extremen Anwachsen von Wissensbeständen handlungsfähig zu bleiben. Sie werden kontinuierlich jeden Tag dümmer. gemessen am Weltwissen. Ja, das heißt, die individuelle Informationsaufnahme ist weitaus geringer als der gesellschaftliche Zuwachs. Es wird nie wieder ein Universalgenie geben. Das ist aufgrund der Art und Weise, wie bei uns jetzt Wissenschaft aufgebaut ist, unmöglich. Es liegt an Typen wie mir. Der Hintergrund ist, von Anbeginn der Welt, seitdem wir quasi eine übermittelte Geschichte haben, und man sagen kann, nehmen wir das mal als Anfangspunkt der Wissenschaft, bis heute, wenn man alle Wissenschaftler zusammenzählt, stellen sie fest und dann guckt, was ein toter Wissenschaftler, ein guter Wissenschaftler, und was ein lebender Wissenschaftler, möglicherweise ein guter Wissenschaftler. Dann stellen sie fest, über 90% leben. Wir leben in einer Generation, in der es eine Explosion empirisch erzeugten Wissens gibt. Während in den 70er Jahren noch im weltweit durchschnittlich 1, irgendwas Millionen Seiten wissenschaftlicher neuer Literatur publiziert wurden, ist es heute bei über 14 Millionen Artikeln, die aus vielen Seiten bestehen können, herausgekommen. Das heißt, das muss ja auch irgendjemand lesen, das Zeug. Es muss ja irgendwie in gesellschaftliche Diskurse eingespeist werden. Es muss einem gelingen, diese Menge an Wissen wieder in Gesellschaft hineinzubringen. Und wozu führt das? Das führt zum Beispiel zu Unsicherheit. Merkmal der heutigen Wissensgesellschaften ist eine hohe individuelle Unsicherheit, was Wissen ist und was eine der Umwelt erfolgreich zu lösen. Ein komplexes Problem, was zum Beispiel die Mehrheit oder ein großer Teil, sagen wir so 40%, Stufe 1, 2, PISA, nicht lösen kann, ist die adäquate Informationsaufnahme aus einer ganz normalen Fahrplanabbildung an der Haltestelle herauszufinden, zu welcher Zeit komme ich von A nach B. Ja? So etwas ist intelligentes Wissen, wenn ich Techniken weiß, wie ich beispielsweise dieses oder jenes Formular ausfüllen kann, wo ich beispielsweise materielle Ressourcen herbekomme, wie ich es schaffe, erfolgreich zu studieren. Das sind Dinge, die man heute als intelligentes Wissen bezeichnen würde. Und da nutzt es nichts, wenn Sie Zahlen, Daten, Fakten haben, wenn die nicht von Ihnen transformierbar sind in anwendungsbereites Wissen. Es muss anschlussfähig sein. Anschlussfähig an die im Alltag zu stellenden Aufgaben. Seien sie beruflicher und oder privater Natur. Die Schule bereitet nicht nur auf den Beruf vor. Sie bereitet davor zu leben. Und da ist der Beruf nur ein Teil davon. Aufbau von Schlüsselqualifikationen. Der Begriff ist schon ziemlich zu Tode geritten, das gebe ich zu. Soft Skills, Schlüsselqualifikationen, hört sich schon so ein bisschen, so wie Nachhaltigkeit, kann man irgendwie nicht mehr hören. Ja? Aber nichtsdestotrotz verbirgt sich inhaltlich dahinter etwas, was wichtig und zentral ist. Es verbirgt sich dahinter inhaltlich Fähigkeiten, die uns erlauben, sehr unterschiedliche Bereiche im Beruf, im Privaten erfolgreich zu bewältigen. Sehr unterschiedlich. Ja, wie zum Beispiel die Fähigkeit zur Kooperation. Kleines Beispiel aus dem Beruf. Die OECD prognostiziert, dass heute, ist wohl Ist-Stand, etwa 15-20% der akademischen Berufe in Projekten arbeiten, die interdisziplinär sind. Das heißt, da muss der Informatiker mit der BWLerin und der Germanistin zusammensitzen. Und die sollen was zusammenarbeiten. Wer das mal gemacht hat, weiß, das ist verdammt schwer, weil man sich oft schon kaum versteht. Diese Art des Arbeitens wird zunehmen. Und zwar bis auf über 70% im Jahre 2030 für akademische Berufe. Wenn die Prognose nur halbwegs stimmt, bedeutet es, man muss irgendwie lernen, mit Menschen zusammenarbeiten, die einen grundsätzlich anderen Erfahrungshorizont haben wie sie selbst. Das spezialisiert ist. Das gilt auch für Sie als Lehrkraft. Die Zeiten werden vorbei sein, wo eine einzelne Person, so wie ich hier, irgendwo sitzt und frontal andere bespaßt. Sie werden mehr und mehr zusammenarbeiten müssen. Das ist etwas, wenn Sie jetzt in die Schulen kommen in den nächsten Jahren, das treibt vielen der dort bereits seit Jahrzehnten Anwesenden die Schweiß auf die Stirn. Oh je, jetzt muss ich hier jemand betreuen und da soll ich meinen Unterricht abstellen. Und der kommt auch noch gucken. Ja, das ist für die unheimlich. Sie sind Einzelkämpfer gewohnt. Ein Mensch gibt Instruktionen und die sind unhinterfragt. Da will man nicht noch so einen Kritiker da sitzen haben, ja, der auch noch was versteht, was ich da mache oder vielleicht auch bewerten könnte. Ja, das ist eine ganz andere Zusammenarbeitenskultur. Darauf kommt es an, zu kommunizieren über das Arbeiten. Wir wissen zum Beispiel, das habe ich schon erwähnt, dass ja der Lehrerberuf hier in Deutschland ein hochproblematischer Beruf ist. Weil so viele von ihnen nicht das normale Rentenalter erreichen werden, sondern aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig verabschiedet werden. Das muss ja hoffentlich nicht so bleiben. Wie gesagt, eine Frühberentungsrate von 85%, wie sie aktuell herrscht. Davon die Hälfte mit psychosomatischen Störungen. Ja, das ist ein nicht akzeptabler Zustand. Und da geht es natürlich darum, mit welchen Dingen bewegen wir das. Und wir wissen zum Beispiel, dass soziale Einbindung und Feedback, kommen wir auch noch drauf, ganz zentrale Elemente sind, die zu einem verbesserten Unterricht führen und die dazu führen, dass Sie auch langfristig gesünder und positiver Ihren Beruf wahrnehmen. Aufbau sozialer Kompetenzen. Dazu darf man hier nicht als Nerd absitzen. Ja? Moderne Wissensgesellschaften haben einen konstituierenden Bestandteil. Man muss miteinander reden, sei es in schriftlicher Form, sei es übers Internet, sei es face-to-face. Kommunikation von Inhalten ist die zentrale Basiskomponente, das erfolgreich zu tun. Wie schaffe ich es, dass mein Anliegen so eingespielt wird, dass auch meine Interessen am Ende rauskommen? Das ist auch eine Kompetenz. Das heißt also, diejenigen, die glauben, Schule sei so etwas wie beschützende Werkstatt, die vor Leistungsansprüchen der Gesellschaft schütze, ja, wo es vor allen Dingen schön ist, dass man so viel Ferien hat und klasse ist, dass man, wenn man Glück hat, manchmal sogar noch verbeamtet wird und dass man vergleichsweise gutes Geld verdient, ja, in anderen Einstiegsgehältern vor allen Dingen begriffen, dass man zudem noch an seinem Heimatort ist und eigentlich das hat, was man immer wollte, möglichst kein Stress durch Schule. Den prophezei ich eine sehr schwierige Zukunft. Das ist nämlich die Hauptgefährdungsklasse 1 für Burnout. Die merken nämlich auf einmal, oh, die wollen was von mir. Das sind Eltern, das sind Schüler und alle wollen sie was. Alle wollen reden und wissen und ich soll was sagen und ich will doch gar nicht. Das ist keine Art und Weise, wie Sie erfolgreich langfristig interagieren. Das ist halt etwas, wo Sie bei den Bildungszielen selbst darauf achten müssen, das nicht nur für Ihre Schüler, sondern auch für sich selbst zu adressieren. Weil das, was rauskommen soll, sind kompetente Menschen. Und was bedeutet kompetent? Auch hier eine Definition von Weinert. Es gibt noch eine andere von einem Frankfurter Kollegen, Herrn Klima aus der Erziehungswissenschaft, die auch sehr bekannt ist, aber sehr stark angelehnt. Und dieser Weinert sagt halt, und auch hier konzentriere ich mich auf das Wesentliche, der sagt halt, es geht darum, dass es individuell verfügbar sein muss. Der einzelne Mensch muss was können. Und es muss erlernbar sein. Ja? Kompetenzen, die Gott gegeben sind oder per Erbgut, je nachdem, wie sie drauf sind, eher gläubig, eher materialistisch, will ich Ihnen nicht sagen, das ist nicht das, was uns interessiert in der Schule. Sondern das, was wir erlernen können, um kognitive Fähigkeiten und Fertigkeiten auszubilden. Unser kognitiver Apparat ist gestaltbar. Also das, was unser Gehirn unter anderem so betreibt, das macht nicht nur Kognition. Ziel davon ist es, dass man aber nicht nur die Denkfähigkeit optimiert, sondern die damit verbundenen motivationalen, volitionalen, also willentlichen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, um Situationen zu bewältigen. Und zwar erfolgreich. Und erfolgreich heißt subjektiv auch erfolgreich. Man muss den Erfolg auch erleben. Wenn Sie nicht erleben, dass das hier Ihnen was bringt, dann ist diese Veranstaltung umsonst. Ja, wenn Sie nicht den Eindruck haben, selbst wenn es Spuren gäbe von Wissen, von dem Sie gar nicht merken, dass Sie es irgendwie aufgenommen haben, wäre das noch kein Erfolg, wenn Sie das nicht auch erleben, wenn Sie nicht auch sich motiviert fühlen, wenn Sie nicht auch sich bereit fühlen, die Kernbotschaften zum Beispiel, bilde dich lebenslänglich weiter, zu befolgen. Warum sage ich jetzt genau das Beispiel? Unter allen akademischen Berufen ist der Lehrerberuf derjenige mit der niedrigsten Weiterbildungsmotivation. Bitter, oder? Das ist doch bitter, wenn man sowas dann als Forscher erhebt, dass Lehrer, das ist deren Job, ja? Kein Bock auf Weiterbildung haben. Wie schrecklich. Was ist das für eine Welt, ja, in der wir Kinder Menschen aussetzen, die Bildung scheiße finden? Ja, was ist das für eine Welt, in der wir feststellen, dass unter den Erzieherinnen und Erziehungsberufen die Akademisierungsrate am niedrigsten ist, dass das die Personen sind, die mit die niedrigsten Bildungszugänge haben. Hintergrund ist, weil wir es so schlecht bezahlen und da tatsächlich Mangel auch an an Verfügbaren gibt, die sich da ausbilden lassen von. Wenn wir halt in diesen Erziehungsbereich, frühkindlichen Bereich, werden in anderen Ländern, auch kein Geheimnis, durchaus Personen, die als Erzieherinnen und Erzieher haben, müssen ein Studium bewältigen und werden genauso bezahlt wie Gymnasiallehrer und genauso bezahlt wie Professoren. Halte ich persönlich für gerechtfertigt. Ich finde meine Kaste deutlich überbezahlt, Gymnasiallehrer auch, andere unterbezahlt. Wieso kriegt eine Hauptschullehrerin weniger Geld? Ja, das ist eine gute gesellschaftliche Frage. weil wir hier, und das ist noch das Relikt aus preußischen Zeiten, einem Bildungsideal folgen, gesellschaftlich. Ist das noch angemessen? Da kann man politisch sehr verschiedener Meinung sein. Ich glaube ja, dass die Erzieherinnen, wo jetzt meine Kinder bei rumspringen, so nachmittags, viel mehr bewirken können bei denen, als ich bei ihnen. Egal wie viel Mühe ich mir gebe, ich werde ihre Persönlichkeit hoffentlich nicht mehr so sehr verdrehen, dass sie hier als gewandelter Mensch rauskommen. Ja, das ist in Erziehungsberufen deutlich anders, wenn Kinder zwischen, sagen wir mal, 3 bis 12 Jahre alt sind. Da ist der Einfluss viel größer und auch die Verantwortlichkeit. Also hier kann man sehen, wie wichtig es dann doch ist, dass man sich klar macht, was soll herauskommen, wer ist für welche Kompetenz verantwortlich. Und sie werden verantwortlich gemacht, nicht nur dafür, dass die Vergleichsarbeiten stimmen, seien, wie Sie nachher noch sehen werden, die es ja in verschiedenen Phasen gibt, und Sie nicht dann Schimpfe vom Direktorin, dem Direktor kriegen, meistens dann doch wieder ein Direktor, selbst wenn Lehramt ein Frauenberuf ist, die Spitzenpositionen sind überproportional häufig von Männern besetzt, ja, wie so in unserer Gesellschaft halt üblich. Wenn Sie da nur dann die kognitiven Ziele avisieren, aber Ihnen dann Schülerinnen und Schüler, die menschlich sich nicht ausreichend kompetent entwickeln, ja, das ist ein Problem von zu Hause, das Elternhaus funktioniert ja nicht. Ja, die waren auch noch nie am Sprechtag da. Mein Gott. Ja, und dann lassen Sie es einfach bei der Betrachtung, dass da nichts passiert. Sie sind darüber hinaus verantwortlich. Und das kennzeichnet Weiner mit dem Kompetenzbegriff. Und daher verändert sich auch die Art und Weise des Unterrichtens. Es muss Sie interessieren, was das Ergebnis des Unterrichts ist. Und nicht so sehr, ob Sie die Themen abgehakt haben, die ministerialerseits vorgegeben waren mal. Das ist der große Sprung. Es geht also darum, dass wir begreifen müssen, Lernen ist ein aktiver Prozess. Es kommt nicht darauf an, dass Sie die richtigen Infos geben. Es kommt darauf an, dass der Schüler die richtigen Dinge im Verhalten ausübt, um sich von außen Sachverhalte, Wissen, Fähigkeiten und damit verbundene Einstellungen, Werthaltung zu internalisieren. Es kommt darauf an, dass man natürlich seinen Unterricht so gestalten muss, dass nachher auch die gewünschten Kompetenzen rauskommen können. Wenn Sie wollen, dass jemand eigenständig recherchieren kann, dann ist es Teil des Unterrichts, dass er das auch macht und nicht nur davon zu erzählen, dass eigenständiger Unterricht gewünscht ist. Ja, ich schaue mir jede Woche sehr schön, ich hoffe, das bleibt auf dem Niveau, wird es nicht empirisch gesehen, aber ich hoffe es trotzdem, dass Sie weiterhin OLAZ so schön aktiv sind. Ich kriege Webseitenstatistiken über Aufrufe, dann sehe ich, oh, das ist ganz gut. Ich weiß auch, wie wenige nur dieses Lerntagebuch sich angeguckt haben. Ich weiß zwar nicht, wer, das ist natürlich anonym, ja, aber es waren trotzdem nur 175 Klicks, zu wenig. Ja? Bitte denken Sie daran, so etwas kann man monitoren. Dann kann man dann hingehen und im Unterricht, wenn ich schon nicht individuell in der Lage bin, jeden Einzelnen von Ihnen anzuregen, dann doch zumindest zu versuchen, sie zu motivieren an den Stellen, was uns dieses Setting hier erlaubt. Diese Möglichkeiten versuche ich schon auszurechnen. Das heißt, Sie müssen aber auch, und das ist ein, zum Beispiel ein großer Schwachpunkt an Universitäten, sind wir ein ganz schlechtes Beispiel für, das Wissen sollte systematisch und vernetzt aufgebaut werden. Ja, die Opportunitätskosten durch den Wechsel von Fach zu Fach, von hier zum Riedberg, da haben wir wieder ganz was anderes und so weiter, sind so hoch, dass ein erfolgreiches Lernen, das wissen wir empirisch, dadurch behindert wird. Die Systematik, die wir hier haben mit 22 Fächern in einer Woche, ist didaktisch falsch. Das wissen wir eindeutig. Es wäre sehr viel besser themenzentriert. Eine Woche lang reden wir über das Thema oder 4 Wochen lang unterrichten aus allen Perspektiven, abgestimmt miteinander. Die Arbeitsbedingungen lassen hier diese Abstimmung nicht sinnvoll zu. Deswegen kriegen Sie hier deutlich Oldschool-Unterricht im Aufbau zu haben. Und bei uns funktionieren auch die meisten Schulen so. Wir wissen eindeutig, dass es wesentlich günstiger ist, von den Kompetenzen her betrachtet, sich langfristig mit einem Thema aus vielen Perspektiven zu beschäftigen. Ich zeige Ihnen nachher noch die Daten dazu. Und es sollte halbwegs realistisch sein. Im Moment sind wir doch in der Situation hier, in dem ich mich verhalte wie der Papst, der über Sex spricht. Ja? Ich rede hier über Thematiken, die wir null leben, wo ich Ihnen nur Informationen hinlege. Das ist auch eine Systemkomponente, die gewählt ist, eine traditionelle, die gewählt ist, die aber der heutigen Aufgabe, dass ich überprüfe, welche Kompetenzen Sie haben und Sie versuche, dahin zu bringen, in dieser Form nicht entspricht. Daher ist für mich so die 4 Aufgaben so wichtig, die Sie zu bearbeiten haben. Das ist für mich das Zentrale, was rauskommen soll. Wenn ich sehe, Sie sind eigenständig in der Lage, und da hängen wir auch relativ viel Energie rein, in den Aktivitäten, nicht hier in den 1,5 Stunden die Woche. Das hat andere Energie, aber ist für Weiten, für den Lernerfolg wesentlich weniger wichtig wie Ihre eigenständige Tätigkeit, die Sie ausüben. Fassen wir es zusammen. Früher war es also eine sogenannte Push-Aktivität, dass irgendwo im Ministerium Menschen saßen, meistens Lehrer mit beginnendem Burnout-Syndrom, die aus irgendeiner Gründe dem Unterricht entflohen sind. Ich bin da nicht gehässig zu Ministerialen, das ist die Wahrheit. Vielfach Personen, die aus irgendwelchen gesundheitlichen Gründen aus dem Unterrichtsgeschehen ausstiegen, stiegen auf. Ja, das ist ein häufiges Problem. Wer von Ihnen mal im Krankenhaus tätig war oder so, weiß, das gibt es auch. Pflegedienstleistungen wird oft diejenige, die nicht mehr arbeiten kann, weil sie so ein Rückenleiden hat oder so. Ja, also Aufstieg durch Krankheit. Auch bei Lehrämtern ein typisches Problem. Die haben Lehrplanlisten erstellt und die führten zu einem Curriculum nach dem Motto, das musst du im Unterricht ansprechen, egal wie du es machst. In dem Curriculum haben dann Fachwissenschaftlerinnen Empfehlungen gegeben, wie man es umsetzt. Heute sind wir zu einem Pull-System gekommen. Man muss gemeinsam in einer Schule, in einer Bildungseinrichtung überlegen, wie schaffe ich es, dass die Kinder diesen und jenen Standard einer Kompetenz erfüllen. Beispielsweise Kooperationsfähigkeit. Und das kann man entweder nur in einem Fach realisieren oder über Fächer hinweg. Zum Beispiel die Fähigkeit zu lesen und schreiben kann auch eine Aufgabe im Mathematikunterricht sein, das zu lernen. Komplexe Texte zu verstehen. Dass da zum Beispiel die Art der Formulierung der Aufgabe dem Lesekompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler entspricht. Dass man nicht mehr stur danach nur abarbeitet, verschiedene Rechenarten nacheinander zu erlernen, sondern dass man sich schon möglichst vielleicht frühzeitig überlegt, wo im Sachkundeunterricht macht es denn Sinn, dass man das auch mal anwenden kann in der Praxis. Wo können die denn mal tatsächlich dann mit den verschiedenen Rechenarten echte Aufgaben bewältigen? Ist das abgesprochen miteinander? Redet man über dasselbe Thema? Das sind dann Dinge, die heutige Bildungsstandards erlauben, weil wir nämlich fragen, was bleibt am Ende des Tages übrig? Was ist die Kompetenz, die erworben worden ist? Ein großer Unterschied und daher nicht nur, wie im Internet gibt es oft so Meinungen, die verbreitet werden, ja, dieses Push-Pull, im Prinzip bleibt der Unterricht davon unberührt. Nein, bleibt er nicht. Er muss grundsätzlich anders geplant werden. Er muss sehr viel umfassender geplant werden. Man muss vielmehr eine systematische Sicht zu entwickeln, wie man optimal mit seinen Kolleginnen und Kollegen verschiedene Kompetenzen denn erreicht. Das hat dann auch die Überwachung verändert. Unterricht wird heute gemonitort. Das ist nur ein euphemistischer Ausdruck für überwacht. Überwacht in seinen Ergebnissen. Man macht es mit länderübergreifenden Bildungsstandards, die gesetzt werden, verschieden geprüft werden, nämlich am Ende Grundschule, vierte Klasse, Ende neunte Klasse und es ist auch fürs Abitur vereinbart, einheitliche Abituranforderungen. Ein großer Umschwenk, der dort erfolgt ist. Wir gehen davon aus, dass Bildungsgerechtigkeit bedeutet, dass wir versuchen, möglichst viele Menschen diese Standards erreichen zu lassen, weil wir glauben und empirisch Evidenz dafür haben, dass diese Standards helfen, ein Leben zu führen, das eine sozial gerechte Teilhabe ermöglicht. Das heißt, sie kriegen nicht jeder verdient dasselbe, nicht jeder kriegt das Gleiche, darum geht es nicht. Es geht darum, dass jeder ein Set an Kompetenzen durch staatliche Institutionen mitbekommt, das einem erlaubt, dass dieses Leben in dieser Gesellschaft erfolgreich verbringen zu können. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Entbindet sie null von der Eigenverantwortung, was draus zu machen. Ja? Aber wenn sie Dinge niemals erreicht haben, man kann nicht einen 10-Jährigen dafür verantwortlich machen, dass er nicht lesen kann. Das ist unfair. Dieses Kind hat Hintergründe familialer Art, aber auch schulischer Art, die so etwas erst auf die Spur bringen. Und so etwas gilt es langfristig zu verhindern, indem wir frühzeitig empirische Überprüfungen machen. Noch geschieht das auf Basis von Tests in Klassen und den damit Rückmeldungen. Aber auch hier, und da geht es dann im zweiten Teil dieser Veranstaltung drum, geht es auch darum, wie man professionelle Diagnostik betreibt. Und das geht dann nur, wenn Sie auch tatsächlich üben und nicht nur manchmal ein bisschen sich verhalten wie eine Pflanze, auf die irgendwelche Informationen niederregnen, wo Sie hoffen, dass durch osmotische Prozesse, die irgendwie in Ihr mentales Modell übergehen. Das geschieht selten, ja, sehr selten sogar. Ein Beispiel, das werde ich Ihnen hier nicht vorlesen, nur damit Sie es wissen, es gibt es in den Folien, wie solche Unterrichtsstandards denn formuliert sind, also Bildungsstandards, finden Sie hier angegeben. Denken Sie mal so drüber nach, was da inhaltliche Ziele sind. Sie sehen dahinter irgendwelche Kürzel auch, was fachübergreifende, was spezifisch sind. So eine kleine hübsche Arbeit für zu Hause. Können Sie sich vorstellen, für das, was Sie unterrichten wollen, wie Sie diese Standards erreichen könnten? Oder wie Sie daran mitarbeiten, welche überhaupt nicht Ihr Fach tangiert? Sind auch welche dabei, die sind definitiv fächerübergreifend. Zum Beispiel der erste A2 ist der einzige, den ich jetzt mal vorlese. Die Schülerinnen und Schüler können, und das geht hier um Bildungsanschaff für erste Fremdsprache. Da steht drin, soziale Kontakte herstellen durch Begrüßung, Abschied, sich vorstellen, danken und Höflichkeitsformeln verwenden. Darüber, wo ich das letzte Mal beim E-Mailen drüber sprach. Ja? Das können Sie selbstverständlich in Englisch, Französisch, auch im Lateinunterricht. Geht, kann man machen. Natürlich in der Sprache dann. Aber es wäre auch schön, wenn ihr das in einem anderen Fach mal hört. Oder durch gelebte Praxis. Ja, dass man tatsächlich auch das eigene Unterrichtsverhalten so beginnt. Ja, und den anderen behandelt wie ein normaler Mensch. Mit Höflichkeit, mit Achtung, mit Danke-Bitte-Sagen, solche Dinge. Also Sie sehen, Bildungsstandards haben ein ganz anderes Verständnis wie einfach nur hake Thema X ab. Ja, habe ich doch erzählt, fertig. Nein, Sie nehmen Verantwortung für das, was am Outcome herauskommt. Das führt uns zu einem weiteren Problem, nämlich die sogenannte, jetzt kommt das Klugscheißerwort für heute Abend, um beim Abendbrot zu imponieren, multikriteriale Zielerreichung. Also, es gibt mehrere Kriterien, nach denen ein Unterricht als gut zu qualifizieren ist. Man kann gut behandeln als qualitativ guter Unterricht, als effektiver Unterricht, in dem Lernziele erreicht werden, als Unterricht, in dem beispielsweise gewisse Standards, normative Standards wie Wertschätzung eingehalten werden. Manchmal oder oft sind diese Dinge zur Deckung zu bringen. Dann erreicht man Multi, also mehrere Ziele mit dem eigenen Handeln. Manchmal auch nicht. Manchmal ist sogar ein Verstoß gegen ein gutes Kriterium eine Möglichkeit, besseren Unterricht zu machen. Zum Beispiel durch Provokation. Manchmal hilft es tatsächlich, dass man genau sich nicht an die normativen Regeln hält, die der Gegenüber erwartet, um aus ihm mehr Fähigkeiten, Aktivitäten herauszuholen, die dann einem anderen Ziel deutlich nützen. Zum Beispiel das Verstehen von Lernzielen. Manchmal hilft es auch, ein absichtlich schlechtes Beispiel zu geben. Ill-structured learning domains heißt der didaktische Ansatz. Das heißt, man macht absichtlich ein verwirrendes, chaotisches Beispiel. Und die Aufgabe des Schülers ist, aus dieser verwirrenden Information Klares herauszudestillieren, aus Widersprüchlichkeiten klarzumachen, wodurch die entstehen, was Fehlannahmen sind, was Richtige. Also wäre da beispielsweise die absichtlich schlechte inhaltliche Darstellung tatsächlich mal ein Feature guten Unterrichts und nicht nur ein Fehler. Nur sollte sowas geschehen. Schlechte Vorbereitung, weil man abends auf dem Sportlerball wieder unterwegs war und die Faschingsfeier durchgezogen hat, sei Ihnen alles gegönnt. Ist aber nicht an sich schon guter Unterricht. Ich möchte nicht als Ausrede missverstanden zu werden. Wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ja, der hat gesagt, man kann auch mal schlecht unterrichten, dann können die Schüler mal eigenständig gucken, wie man es richtig macht. Nein, das habe ich nicht gesagt. Manchmal hilft ein unausgearbeitetes Beispiel mehr als eine vorgefertigte Lösung. Das habe ich gesagt. So sind zum Beispiel meine Folien zu verstehen. Die sind gezielt lückenhaft. Das sind Dinge, wo Sie sich aufgefordert fühlen, wenn Sie schon hier die Zeit verbringen, mitzuarbeiten, mitzudenken, zu denken, was steht da nicht drauf, was erzählt er da vorne, was hat das, was der erzählt, mit dem, was der zeigt, zu tun. Hoffentlich können Sie es immer herstellen. Das ist ein bisschen Überwachung Ihrer eigenen Aktivitäten darauf hinaus. Richtig ist aber auch, dass die Empirie zeigt, dass Schule selbstverständlich nur ein Faktor im Bildungsgeschehen ist. Hattie, das ist jetzt so derjenige, den die meisten, also wer was mit Unterricht zu tun hat, muss Hattie kennen. Der hat die sogenannte Mega-Analyse gemacht. Der hat 800 Meta-Analysen zu Lehren, was ist gute Lehre, zusammengeführt und Destillate gebildet, was denn Studien von über 50.000 Studien zum Thema gute Lehre hat er versucht zusammenzufassen in zwei Büchern. Und da gibt es Quintessenzen, die da drin stehen, wie zum Beispiel, dass Schule das nicht lösen kann, dass beispielsweise es viele Mythen gibt und das, über das, was guter Unterricht ist, aber empirisch sich zum Beispiel die Bedeutung der Lehramtsausbildung ganz klar darin zeigt. Da gibt es, das finden Sie dann hier auch so ein bisschen weiterführende Links, wo mal aufgeklärt wird, was stimmt nicht. Wir nehmen mal so Beispiele her, und das ist in diesen Büchern, da sollte man zumindest mal in der Hand, das kann man sich in der Bibliothek mal ausleihen, das ist nicht so ganz leichte Kost, aber es hilft vor allen Dingen dieses Visible Learning for Teachers. Was sind denn empirisch gesicherte gute Maßnahmen? Ja, er listet da eine Vielzahl auf, hier nur mal ein paar Beispiele daraus. Im Hattie kommt klar raus, sitzen bleiben hilft nichts. Das Problem ist, Abschaffen von Sitzen bleiben macht es auch nicht besser. Wichtiger Punkt ist, in den meisten Schulsystemen gibt es kein Sitzenbleiben. Das wissen sicherlich viele von Ihnen. Was es dort gibt, ist zusätzlicher Unterricht. Das Problem ist, Sitzenbleiben ist viel billiger. Ja, als zusätzliche Unterrichtskräfte. In anderen Ländern wie in Skandinavien ist es so, dass wenn Schülerinnen tatsächlich nicht mehr die verschiedenen Kompetenzen erreichen, innerhalb eines Jahres sie Zusatzunterricht bekommen. Und zwar viel kleinere Gruppen, individueller. Das Tolle wiederum ist, dass die Schülerinnen und Schüler merken, oh, da geht Freizeit gerade weg. Ja, und es wird sehr viel effizienter dadurch die Nachhilfe angenommen, wenn man dahin automatisch zugewiesen wird, als wenn nur das Portemonnaie der Eltern darüber entscheidet. Ob sie sich das leisten können, wollen oder nicht. In kleinen Ansätzen, so eine von 24 Stunden die Woche Förderunterricht in der Grundschule, dürfen wir das inzwischen hier auch machen. Ist aber auf jeden Fall nur dann erfolgreich, diese Art, wenn auch materiell, substanziell Ressourcen und die adaptive Diagnostik erfolgt. Wenn ich weiß, welcher Schüler braucht wo mehr Unterricht, anderen Unterricht, neue Formen. Ja, Sitzenbleiben als Maßnahme ist empirisch wertlos. Ja, die Schüler werden nicht besser. Sie werden noch ein bisschen sozial stigmatisiert und auch Fernsehen macht nicht klug. Ja, beispielsweise ist es so, und das stellt man sehr fest, Fernsehen hat einen interessanten Einfluss auf das Verhalten. Sowohl vollkommene Abstinenz wie auch hoher Fernsehkonsum sind korreliert mit schlechteren Noten. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass Kinder, die gar kein Fernsehen kommen dürfen, möglicherweise auch benachteiligt werden? Weil sie nämlich weniger aktive Auseinandersetzungen mit verschiedenen Inhalten haben. Für unser Gehirn sind verschiedene Inhalte wichtig, die uns trainieren. Ja, und nicht immer dasselbe. Nur Bücher lesen alleine ist nicht viel besser wie nur Fernsehen gucken. Es kommt natürlich immer noch darauf an, was da drin steht im Fernsehprogramm und in den Büchern. Aber Menschen, die sich wenig anreizhaften verschiedenen Umgebungen aussetzen, haben einen Lernnachteil. Andere Dinge, was so nicht schadet, aber auch nicht hilft, offener Unterricht, jahrgangsübergreifender Unterricht, induktives Lernen, hier finden Sie viele Beispiele. Jo, puh, macht halt nichts. Ja, hat wenig Einfluss auf das Lehrergebnis. Was ein bisschen besser hilft, Klassengröße. Auch hier stellt man aber fest, bei ganz kleinen Klassen, die sind eher schlecht manchmal sogar. Vor allen Dingen, wenn sie noch jahrgangsübergreifend sind, also so die Inselschule. Ja, das ist kein großer Vorteil. Es gibt aber definitiv ein zu groß. Und es gibt definitiv ein viel zu groß. Was tatsächlich hilft, finde ich persönlich auch immer ganz interessant, das ist tatsächlich gute direkte Instruktion, wenn Menschen wissen, was sie zu tun haben, um zu dem gewünschten Lernerfolg zu kommen. Wenn sie denen sagen, machen sie dies, machen sie jenes. Und das ist klar, direkte Instruktion, sehr hilfreich. Regelmäßige Leistungsüberprüfung, und zwar nicht zum Administrieren wie im Zirkus Maximus, Daumen rauf, Daumen runter, sondern um Feedback zu geben. Wo stehst du für dich selbst? Ja, da geht es nicht darum, um die Kommunikation, wo stehe ich in der Klasse. Ja, eine Unsitte bei uns immer noch ist die hohe soziale Rückmeldung, Notenspiegel genannt. Was hat der Einzelne davon, dass er da oder da steht? Was wollen wir damit? Wir wollen doch damit eigentlich nur so eine Art sozialen Wettbewerb aufspannen, ja, der den einzelnen Voraussetzungen damit nicht gerecht wird. Anstatt zu sagen, dieses, jenes und dieses solltest du üben, um in der nächsten Arbeit in Erdkunde, in Biologie, in Mathematik besser abzuschneiden, bieten wir nur den sozialen Vergleich an. Die anderen können es besser. Ja? Oder, oh, du bist ein Guter, alle sind dümmer. Nur was hilft es, wenn sie doch gar nicht wissen, ob sie inhaltlich das gelernt haben, was sie zum Leben brauchen. Was hilft das, diese Information? Ja? Lieber gesagt bekommen, was ich jetzt kann oder wo mir noch etwas fehlt, was ich können sollte und warum. Wird halt ungern gemacht, kostet Zeit. Dann kann man nicht so schnell korrigieren und ich muss auch noch mir für jeden Sätze ausdenken. Ja, und auch noch nachdenken über den Einzelnen, ist ja furchtbar. Ja, wann soll ich denn fertig werden? Ja, das sind die Dinge, die wir versuchen, jetzt hier beginnend bei Ihnen anders zu initiieren. Daher wissen wir, Unterricht ist ein komplexes Geschehen. Ein Geschehen, das eine ganze Reihe von verschiedenen Faktoren beinhaltet, die Sie hier so mal benannt sind. Man könnte noch ganz andere dazu benennen, die dazu führen, dass Unterricht natürlich immer nur in gewissen Bereichen optimierbar und planbar ist. So, jetzt beginnt die Zeitphase, in der diejenigen, die frühzeitig abreisen müssen, bitte gehen können. Für die anderen habe ich gleich diese Aufgabe, die sie beginnen können. Nämlich reden Sie mal mit der Person neben Ihnen, rechts oder links oder beiden, darüber, was ist guter Unterricht. Und zwar gehen Sie so vor. Erstens, schreiben Sie sich selbst mal ein paar Stichpunkte auf, was Sie unter gutem Unterricht verstehen. Zweitens, verständigen Sie sich mit dem Gegenüber dann auf eine gemeinsame Rangreihe. Argumentieren Sie mal, warum Sie dieses oder jenes als guter Unterricht verstehen. Das Ganze soll etwa so 7 Minuten dauern. Ich melde mich dann per Piepsignal wieder. Und die, die gehen müssen, können gehen. Die anderen wissen jetzt, was sie zu tun haben. Was ist guter Unterricht? Ich hoffe, Sie haben dann einen Anfang gekriegt, dass ein wichtiges Element von guten Unterrichten ist, dass man beginnt, mal die Dinge zu benennen, von denen man glaubt, dass sie einem wichtig sind. Dass man aus impliziten Annahmen, das war der Sinn dieser kleinen Übung, explizite Annahmen macht. Dass sie mal äußern, was sie wirklich denken, was wichtig sei. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn Sie das irgendwie archivieren, ob digital oder in Lerntagebüchern, schauen Sie sich mal von Jahr zu Jahr an, was Sie heute dann darüber denken, was Sie am Anfang Ihres Studiums gedacht haben, was gut sei und wo Sie da rauskommen. Das ist individuell ein sicherlich sehr verschieden laufender Prozess, aber ich garantiere Ihnen, niemand kommt in dieses Studium so hinein, wie er wieder herauskommt. Was die übergreifend wissenschaftliche Antwort ist, da werden Sie jetzt auch wenig überrascht sein, ist uneinheitlich. Guter Unterricht hängt davon ab, wie man ihn betrachtet. Es gibt 2 große Traditionen in Mitteleuropa, den sogenannten instruktionsorientierten Unterricht, instruktional-kognitivistischen Unterricht versus dem konstruktivistischen Unterricht. Und man kann nicht sagen, nur das eine ist glückselig machen oder nur das andere. Unterrichten im Sinne von anleiten, darbieten, erklären, Dinge also hineingeben mit einer Anleitung, wie man denn damit umgeht, ist bisher in vielen Bereichen der Schule, insbesondere ab der Sekundarstufe, noch die häufigste Unterrichtsform. Man gibt Instruktionen hinein und versucht anhand der Instruktionen so eine Lernumgebung zu schaffen, in der Mischung aus Buch, Hausaufgaben, Online-Plattform, was auch immer, dass dann tatsächlich die Schülerinnen und Schüler möglichst ein optimales Wissensmodell übernehmen. Nun wissen wir aber, dass die Wahrnehmung immer eine subjektive ist. Ich hatte Ihnen ja letzte Woche schon so empfohlen, wer das so möchte, sich ein bisschen mit modernem Konstruktivismus in Psychologie, Pädagogik und so auseinanderzusetzen. Und der geht von einer anderen Annahme aus. Es gibt nicht das optimale Wissensmodell, es gibt Lernen als konstruktiver Prozess. Konstruktiv heißt, die Welt entsteht in unserem Kopf. Wir beeinflussen sogar die Welt in ihrem Dasein so mit dem, was wir in unserem Kopf haben wollen. Denken Sie an dieses Invisible Gorilla Beispiel. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was da drin gemeint ist. Die Welt existiert also aber auch für jeden verschieden. Und in diesem Sinne kann Unterricht nicht etwas sein, ich mache meine Welt in Ihren Kopf. Sondern Unterrichten bedeutet vielfach auch, etwas von unterstützen, anregen. Lernen Sie sich mit Ihrer Welt auseinanderzusetzen. Ich zeige Ihnen, wie ich mich mit meiner auseinandersetze. Vielleicht können Sie ja davon etwas in Ihr Mindset übernehmen. Das ist das Verständnis von konstruktivistischem Unterricht. Ja, also hier geht es eher darum, Dinge zu finden, die zur erfolgreichen Problemlösung der Eigenständigen beitragen. Das ist aber kein absoluter Widerspruch, sondern man muss fragen, an welcher Position steht jemand in seinem Vorwissen, in seinen Fähigkeiten? Ich kann nicht gleich aus einem Erstklässler einen entdeckenden Lerner mit eigenständiger Meinung machen, der selbstgesteuert sich so Schreiben beibringt. Das wird nichts. Offener Unterricht haben Sie eben gesehen, 0. Schadet jetzt auch nicht so richtig, aber wir wissen es eigentlich sogar noch viel genauer. Führt dazu, dass die Guten, die lernen halt was. Es ist verdammt schwer, sowieso gute Schülerinnen und Schüler, also mit hoher Bildungsmotivation, mit hohem kognitiven Leistungspotenzial, früher mal IQ genannt, mit gut förderndem Elternhaus, denen zu schaden, ist echt schwer. Ja, also Eliten fertig zu machen durch Bildung ist schwer. Ja, aber auf der anderen Seite, Personen, die suboptimale, störende, schwache Bedingungen haben, in ihren Bildungsprozessen, den kann man durch schlechte Bildung richtig schaden. Ja? Man kann nämlich dafür sorgen, dass deren Zuwächse nahe Null sind, wohingegen die anderen, das sehen Sie dann auch vielfach an Studierenden, die zum Beispiel in ganz anderen Systemen groß geworden sind, Menschen, die zu denjenigen gehören, die erfolgreich in Bildungsprozessen sind, den kann man durch die Gestaltung des Bildungsprozesses extrem schwer schaden. Die kommen aus aller Herren Länder als erfolgreich Gebildete raus. Ja, den oberen 20%, den kommen sie, die kriegen sie nicht klein. Ja, die lesen Bücher selbst. Ja, die machen Aufgaben zum Spaß und müssen dann nachher entschuldigen und sagen, ich habe gar nichts gelernt, ich weiß auch nicht, woher ich so eine gute Note habe. Nur um zu vermeiden, dass sie dafür gedisst werden, dass sie das gerne machen. Ja, das ist wichtig. Aber für die Mehrheit der Menschen ist es sinnvoll, ein System zu haben, das adaptiv reagiert auf ihre Bedürfnisse. Das erfasst, wie viel Anleitung brauche ich, wie viel Instruktion brauche ich und wie viel Freiheitsgrade kann man mir zumuten. Würden Sie jemals akzeptieren, in ein Flugzeug zu steigen, in dem der Flugzeugführer rein konstruktivistisch ausgebildet ist? Setz dich hin, find mal heraus, wie das Flugzeug fliegt, wie sich das anfühlt. Ja, Sie sind doch bestimmt sehr froh, dass es eine Menge harter Prüfungen vorher gab, in denen streng instruktionalerweise man jeden einzelnen Schritt geübt hat, wie man so ein Flugzeug rauf und runter kriegt. Ja, und nicht, dass man muss also immer in Betracht ziehen, was ist das Vorwissen, was sind die Kompetenzen, die ich schon habe und wie kann ich darauf aufbauen. Und daran richtet sich mein Maß an Instruktion und mein Maß an konstruktiven Prozessen aus. Die Faustformel kennen wir auch schon ewig lang, das sind nur neue Begriffe für alten Käse. Die Faustformel zum Beispiel in einer didaktischen Maßnahme, lernen Sie dann in der Pädagogik viel genauer, ist zum Beispiel das, was heute als Cognitive Apprenticeship macht. Und dahinter versteckt sich eigentlich nichts anderes wie das System der Handwerkslehre, Ausbildung. Gehe hin, gib am Anfang dem Stift ein paar Aufgaben, wie fegt die Werkstatt, guck dir alles an und mache wenig kaputt. Ja? Und später lässt du ihn nach 3 Jahren Ausbildung als Gesellenstück, wenn er Tischler geworden ist, einen wunderschönen Schrank, den er da selbst sich ausgedacht hat, bauen. Dazwischen liegen viele Teilaufgaben, die immer komplexer werden, immer mehr Freiheitsgrade haben und immer mehr konstruktivistischem Verständnis entspringen. Aber so beginnt man halt nicht. Das ist so ein typisches Beispiel, wie man denn beide Ansätze unter einen Hut kriegt. Wichtig ist halt, dass hier drin aber auch immer die Frage steckt, es gibt nicht die eine Soße, die für alle gilt. Schülerinnen und Schüler kommen mit verschiedenen Fähigkeiten rein. Das geht schon bei der Einschulung los. Bei der Einschulung können etwa, nageln Sie mich jetzt nicht auf die Zahl fest, 10-15% der Schüler schon substanziell lesen. Das sind deswegen keine Wunderkinder. Spricht eher dafür, das sind die mit dem Fernsehverbot. Ja. Nein, das war etwas ketzerisch. Ja. Die Mehrzahl der Kinder, die Mehrzahl, kann schon den Zahlenraum bis 20, der im ersten Schuljahr beherrscht werden soll. Die können das schon, die kommen schon so rein. Aber man hat da die Hürde niedrig gelegt, um nicht gleich Bildungsversager zu erzeugen, sondern versucht, dass möglichst vieles können. Es geht halt die Frage, wie weit lasse ich die lernen? Und da, wie weit gebe ich Zusatzmaterial? Wie weit passe ich mich an? Und den Eltern klarzumachen, nein, der Kleine ist kein Wunderkind, nur weil er das schon kann. Das können viele. In England geht die Einschulung mit dem 4. Lebensjahr los. Wissen Sie, was die können mit 5 Jahren? Zu fast über 90% lesen, schreiben. Kann man schon früh anfangen. Die Bildungsstudien zeigen es, hinten raus bringt es auch nichts. Die Schweizer fangen erst mit dem 7. Lebensjahr an, in Schulen zu gehen, sind auch nicht dümmer geworden. Die Berge sind höher, aber viel größer ist der Unterschied auch nicht. Ja? Also hier muss man verstehen, dass es darauf ankommt, mit welchen Kompetenzen, wie wir die steuern. Manche sagen sehr früh in Institutionen à la England, manche steigen erst sehr spät ein. Das sind einfach kulturell bedingte Hintergründe. Die Engländer kennen halt nicht so den Kindergarten. Ja, die haben halt, nennen es halt Vorschule oder Schule. Ja, es kommt immer darauf an, wie man es sieht. In Deutschland gibt es zum Beispiel die tolle Ansicht, ist auch empirisch geklärt, inzwischen durch ein Projekt aus Bamberg, über 10 Jahre, ist inzwischen abgeschlossen seit einem Jahr. Was ist gut? Schülerinnen möglichst früh einschulen, also kann Kinder, oder eher spät einschulen? Heraus kommt Folgendes, welche Überraschung, die Welt ist so schön normal. Heraus kommt, dass natürlich ältere Kinder in der Grundschule erstmal immer einen gewissen Entwicklungsvorteil haben. Die können Dinge früher und schneller, hatten ja auch schon mehr Zeit zu üben im Leben, sind älter. Ja, bis zu einem Jahr, wenn man die erst mit 7 in die Schule schickt. Kann-Kinder sind jünger. Bis zum Ende des 4. Schuljahrs sind alle Unterschiede nicht mehr signifikant. Sprich, wenn die Schule vernünftig läuft, was sie ja offensichtlich tut in dem Bereich, zeigen uns auch die Grundschulen, schneiden international sehr gut ab.
in den Studien, wenn wir vergleichen mit Pils oder wie sie immer heißen, zeigt uns, dass die Schule dazu führt, was sie soll, nämlich am Ende Schülerinnen und Schüler, die 4 Jahre beschult wurden, auf ein Level zu bringen, dass sie in weiterführende Schulen gehen können. Und da spielt das Einschulungsdatum keine Rolle. Daher diese etwas, so die Haltung, ach, lass dein Kind dann noch ein Jahr länger im Kindergarten. Ja, das muss doch nicht gleich schon in die Schule, also so qua Vorort Hölle, Schule, man muss lernen, arbeiten, so in schweren Wissenssteinbrüchen werden arme Kinder mit rußverschmierten Gesichtern. Ist doch Bullshit. Ja, ist totaler Bullshit. Ja, sondern sie müssen verstehen, diese Art und Weise, wie sie Konstruktion und Instruktion betreiben, muss zielgruppengerecht sein. Kleinere Kinder brauchen mehr Pausen, brauchen mehr Bewegung etc. Größere, ein Jahr ältere Kinder, und ein Jahr macht wahnsinnig viel aus in dem Alter. Ja, haben dann schon mehr Freiheitsgrade, sind zu mehr Selbststeuerung in der Lage. Das sind alles Elemente. Bevor ich jetzt mit diesem komplexen Modell, möglicherweise wird das der Cliffhanger heute, ich glaube, das wird er auch, möchte ich noch Ihnen die Chance geben, ein paar Minuten Fragen zu stellen. Sie hatten sich schon gemeldet. Ja. Also, was ist der Sinn von Einführungstests? Ist das eine sinnvolle Maßnahme? Auch wir machen in gewissen Bereichen solche Tests inzwischen. Das ist der Sprachstandserhebung im 4. Lebensjahr, wo wir sagen, das ist noch der Zeitpunkt, da checken wir mal, ob die Kinder in 2 Jahren spätestens in die Schule gehen können. Weil wir das als wir wissen inzwischen, es war ein riesiger bildungspolitischer Fehler seit den 80er Jahren bis in die Nullerjahre hinein, aus verschiedenen Motiven, unter anderem falsch verstandener Toleranz, aber auch aus Desinteresse, das war der zweite Faktor, zuzulassen, dass viele Schülerinnen und Schüler der 2. und 3. Migrationsgeneration ohne substanzielle Sprachkenntnisse der Landessprache in Schulen gekommen sind. Es war ein gewaltiger Fehler. Wir wissen, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht in der Lage sind, dem Unterricht inhaltlich zu folgen, das sehen wir inzwischen glasklar an den Studien, machen wir zu sozial abhängigen, also transferabhängigen Personen, sprich, die beziehen Sozialleistungen, sind selten im beruflichen Erwerben, haben eigentlich in dieser Gesellschaft keine Perspektive. Sprache ist das Eingangstor, also machen wir diese Tests. Andere Länder weiten diese Tests größer aus. Bei uns hat das etwas einen medizinischen Überbau. Das sind die sogenannten Pflichtuntersuchungen U1 bis U10, in denen wir auch zumindest physiologisch bedingte Störungen versuchen zu ermitteln. Es hat sich noch nicht etabliert im Bereich psychologischer Bedingungen oder pädagogischer Bedingungen. Da geht es halt immer auch die Frage, wie viel gibt ein Staat aus, was passiert. Diagnostik ist ja schön, wenn daraus nichts folgt. Folgt denn daraus auch eine verpflichtende Teilnahme? Noch Fragen, andere Fragen, 1, 2, die ich beantworten kann? Ja, bitte. Induktives Lehren und Lernen. Also, Sie nehmen ein Fallbeispiel, irgendein Fall, und versuchen von diesem Fall auf dem nächsten zu schließen. In Mathe haben Sie das gemacht mal. Das sind so die Sachen, wo der Typ vorne irgendwann QED, Quod Erat Demonstrandum, geschrieben hat und dann das mit dem N+1, also das ist auch induktiv. Sowas kann man natürlich auch in didaktisch verallgemeinern, indem man vom Einzelfall auf eine höhere Ebene hinaus schließen kann. So ist es gedacht. Es gibt so dicke Bücher darüber, Gott sei Dank muss ich das nicht unterrichten. Noch Fragen Ihrerseits dazu? Wenn dem nicht so ist, gebe ich nämlich einen Ausblick auf nächste Woche. Nächste Woche geht es wie folgt weiter. Ich erkläre Ihnen hier diese vielen Faktoren des Unterrichtserfolges. Das ist ein Modell, das finden Sie auch in dem Buch von Kunter und Trautwein da drin. Wenn man das gefressen hat, ich zeige Ihnen mal, wie es aussieht, ich muss da ein bisschen zu erzählen. Ja, dieses Modell sieht es im Ende so aus. Wenn man das gefressen hat, versteht man die aktuelle bildungspolitische und bildungswissenschaftliche Diskussion, wie denn all die verschiedenen Elemente, Schule, Familie, Lehrumgebung, Bildungsoutcomes, kulturelle Begegnungen zusammenwirken. So ist im Moment die Diskussionssicht. Das sollten Sie mitdiskutieren können darüber. Wenn Sie das können, haben Sie aus meiner Sicht eine wichtige Kompetenz erreicht, nämlich ein realistisches Abbild über die Lehr-Lernbedingungen des Unterrichtens in Institutionen zu haben und deren relevante, damit verbundenen Faktoren. Das ist das, womit ich für heute enden möchte. Danke Ihnen für die Teilnahme und freue mich auf nächste Woche.